Der KI-Podcast mit Gregor Schmalzried und Fritz Espenlaub.
Gregor, wie sehr denkst du nach, bevor du redest?
Jetzt gerade habe ich ungefähr 3 Sekunden nachgedacht, aus Prinzip, aber ja.
Also ich denke ja überhaupt nicht nach. Ich sage einfach immer so, was mir in den Sinn kommt.
Man hat es gemerkt, es kam gerade ein bisschen schneller.
Ja, ja, also das hat auch nichts damit zu tun, dass ich mir das schon überlegt habe. Nein, nachdenken, bevor man redet, damit sind wir so ein bisschen schon beim Thema der heutigen Folge.
Weil wir haben in den letzten 2 Wochen eine total spannende kleine KI-Nachrichtenwelle gehabt. Einmal hat ChatGPT den theoretischen Führerschein eingesackt bei uns letzte Woche im Podcast. Und ungefähr zeitgleich, das hat der ein oder andere vielleicht gemerkt, ist noch was passiert.
Ja, die viel kleinere KI-Meldung, die die Welt viel weniger bewegt hat.
Bisschen weniger wichtig. Und zwar hat OpenAI, die Firma hinter ChatGPT, ein neues Modell veröffentlicht. Das kann man auch über ChatGPT anwählen, zumindest wenn man die Bezahlversion hat. Und jetzt ist es ja immer so, zu sagen, wie gut so ein Modell ist, ist gar nicht so leicht. Es gibt da verschiedene Benchmarks und verschiedene Möglichkeiten, Tests zu unterziehen. Wir haben das ja auch ein bisschen gemacht mit der Führerscheinprüfung. Aber eine, auf die immer wieder ganz gerne zurückgegriffen wird, die ist gar nicht so wahnsinnig kompliziert und akademisch, ne?
Ja, also es heißt Arena. Es ist eine digitale Bühne, wo User eine Frage stellen können, wie in einem Chatbot, und 2 Modelle in der Regel zur Auswahl haben, die dann beide diese Fragen beantworten. Und dann dürfen die Nutzer entscheiden, welche dieser Antworten fand ich jetzt besser, welche war hilfreicher. Und je mehr Leute das machen, umso mehr Feedback hat man eben darauf, wie diese Modelle performen. Und dann gibt es da so eine kleine Tabelle, so eine kleine Bestenliste.
Das ist quasi die demokratische Variante,
genau,
das beste KI-Modell zu küren.
Die Vox Populi, Vox Dei so ein bisschen. Also die Leute bestimmen, welches Modell finden sie am besten. Und da haben wir eine neue Nummer 1.
Ja, wir haben O1 Preview, heißt das neue Modell von OpenAI. Das hat ChatGPT 4.0 in der aktuellen Version jetzt überholt. Und direkt danach kommt schon O1 Mini, also die so ein bisschen kleinere Variante des neuen OpenAI-Modells. Es zeigt sofort, okay, hier ist nicht einfach nur irgendein kleines neues Modell, was irgendwie interessant ist, veröffentlicht worden, sondern nein, hier ist tatsächlich, zumindest aus der Sicht vieler Menschen, das neue, beste Sprachmodell veröffentlicht.
Weil es halt auch anders funktioniert als bisherige Sprachmodelle. Wie genau? Darüber werden wir heute in der Folge reden. Es ist ein bisschen ein komisches Modell, weil in mancher Hinsicht funktioniert es viel besser als bisherige Sprachmodelle. In anderer Hinsicht manchmal auch gar nicht so gut bei unseren Tests. Was dahinter steckt, das besprechen wir heute im KI-Podcast. Wir reden darüber, was ist denn so interessant an diesem neuen Modell und was sagt uns dieses Modell über die Zukunft von KI? Und was sind denn die Lektionen, die wir daraus vielleicht heute schon nutzen können, auch in anderen Modellen? Ich bin Fritz Espenlaub.
Und ich bin Gregor Schmalzried. O1 von OpenAI ist ein LLM, ein großes Sprachmodell und damit erstmal so ein bisschen was wie GPT-4o und Claude 3.5 und Gemini von Google. Aber diese klassischen Sprachmodelle, die haben halt immer so ein bisschen ein Problem gehabt. Ich sag mal Problem, wir haben da in unserer Wie funktioniert KI-Folge auch ausführlich drüber gesprochen, weil das ist ja auch ein bisschen ein Feature, aber die denken Wort für Wort. Das bedeutet, wenn ich einer KI sage, ich stecke den Toaster in den, dann wird die KI da rechnen und in Anführungszeichen eben auch denken. Das ist dann das, was wie man diese Rechnungen bezeichnen kann, wenn man möchte. Und dann kommt sie zum Ergebnis, wenn du sagst, ich stecke den Toaster in den, ist das nächste Wort wahrscheinlich Toaster und damit kommt man auf viele gute Ergebnisse.
Vielleicht an der Stelle so ein kleiner Disclaimer. Wir werden heute viel darüber reden, dass Modelle denken, dass sie vielleicht auch vor sie zu sprechen anfangen, denken. Und das sind natürlich alles immer so ein bisschen so kleine Vermenschlichungen, die man vielleicht auch kritisch sehen kann. Also streng genommen haben die ja kein Gehirn und denken nicht auf dieselbe Art und Weise wie wir Menschen. Wir benutzen aber diese Worte, um die zu beschreiben heute zum einen, weil es sonst so viel komplizierter wäre, darüber zu reden und teilweise auch gar nicht so gut funktioniert. Und zum anderen, und das ist wirklich interessant, die ganze Debatte jetzt um O1, beginnend mit dem Blogbeitrag, in dem OpenAI das Modell halt vorstellt, auch diese Terminologie benutzt. Also überall wird eben darüber geredet, dass O1 jetzt eben mehr denkt als bisherige Modelle.
Ja. Und reasoned, also reasoning ist auch noch so ein Fachbegriff, so Schlussfolgern könnte man
Schlussfolgern,
das übersetzen.
Vernünftige Überlegungen anstellen.
Genau, das könnte man sagen, gut, klassische Modelle konnten das ja irgendwie auch. Also die konnten ja auch in Anführungszeichen denken. Sie konnten daraus schließen, dass wenn ein Satz auf eine bestimmte Art und Weise anfängt, dass er auf eine bestimmte Art und Weise weitergeht. Aber das führt zu Limits. Das führt immer wieder zu Problemen. Ich habe hier mal ein Beispiel dabei. Und zwar habe ich hier mal ChatGPT, der normalen GPT-4-Version, gesagt, du planst eine Hochzeitsfeier mit 5 Tischen und jeweils 3 Gästen pro Tisch. Hier sind die Regeln. Anna möchte nicht mit Britta, Elke und Kim sitzen. Britta möchte nicht mit Margarete sitzen. Klaus möchte nicht mit Nora sitzen und so weiter. Also es sind einfach verschiedene Leute, die sich nicht mögen.
Wie lange ist deine Hochzeit jetzt her, Gregor?
Das waren zumindest keine Namen, die bei meiner Hochzeit eingeladen waren.
Aber deswegen man merkt so ein bisschen, dass du diese Erfahrung der Hochzeitsplanung schon hinter dir hast.
Exakt.
Und so ein bisschen dieses Beispiel jetzt nicht ganz aus der Luft gegriffen ist.
Zu 100%. Aber es ist auch, glaube ich, was jeder mal früher oder später, man hat irgendwie einen Haufen Namen, man muss die irgendwie so hin und her schieben und irgendwann hat man ein Ergebnis. Und wenn man das dem normalen ChatGPT gibt, dann fängt das total toll an. Also sagt hier, also Tisch 1 würde ich Fiona und Nora und Inge machen, Tisch 2 Jens und Dieter und so weiter. Und dann immer bei Tisch 4 oder 5 passiert es dann. Dann sitzt auf einmal Margarete neben Elke, aber Margarete will nicht neben Elke sitzen. Das stand auch in den Regeln. Und das macht total Sinn, weil das, was hier passiert, ist, dass die KI von Wort zu Wort denkt. Und bei den ersten Tischen passt alles, aber dann kommt sie zum letzten Tisch, stellt fest, ups, ich habe nur noch diese Leute übrig und muss die jetzt da reinpacken. Und was das Modell jetzt eigentlich machen müsste, ist, es müsste quasi das machen, was wir als Menschen machen, nämlich zurückgehen und sagen, okay, ich muss neu anfangen. Ich muss den Tisch vielleicht umsetzen, vielleicht kann ich Margarete an den Tisch mit dazu quetschen, aber weil sie ja Wort für Wort generieren, können sie das in dem Moment nicht, weil es steht ja schon alles da.
Tatsächlich dieses, man nimmt einen Zettel und ein Stück Papier, schreibt sich das einmal auf, guckt sich's an, denkt drüber nach und versteht dann, wo man gerade sich befindet in dem Gedankenprozess. Das ist genau das, was man bei KI-Modellen auch machen kann, um sie eben so ein bisschen zu besseren Antworten zu bringen.
Und das hat auch schon länger einen gewissen Namen. Das nennt sich, da sind wir wieder beim Denken, Chain of Thought, also Gedankenketten quasi. Zum Beispiel gibt eine KI oft, gerade bei so ein bisschen technischen Aufgaben, bessere Antworten, wenn man ihr nicht einfach nur die Frage stellt, sondern wenn man ihr sagt, hier ist die Frage, denke mal Schritt für Schritt nach. Überleg dir mal Schritt für Schritt, was die richtige Antwort sein könnte. Wir haben das letzte Woche auch gemacht bei unserem Führerscheintest. Da waren die Ergebnisse auch nicht so gut, wenn wir einfach nur gesagt haben, sag mir ABC. Aber wenn man gesagt hat, überlegst dir genau, schau dir die Frage genau an, überleg dir für jede Antwortmöglichkeit, ob sie stimmt oder nicht. Und dann wurden die Ergebnisse halt wirklich besser.
Und das ist auch so ein bisschen das Wichtigste, was man wahrscheinlich wissen muss über O1, über dieses neue Modell. Da ist nämlich im Grunde dieses Chain of Thought Reasoning, also dieses Schritt-für-Schritt-Denken, eingebaut in die Grundfunktionalität des Modells. Also das passiert jedes Mal, wenn man dem Ding eine Frage stellt, dann passiert im Hintergrund von dem Modell genau dieses Schritt-für-Schritt-Durchrechnen. Das dauert dann immer auch ein bisschen länger, bis man seine Antwort bekommt. Man kennt ja die klassischen Sprachmodelle, da gebe ich meine Frage ein. Und sofort kommt Wort für Wort die Antwort. Bei O1 passiert erstmal so, dass so ein kleiner Timer losgeht und das Modell sagt, okay, jetzt muss ich erstmal nachdenken und dann nach einer geraumen Zeit tatsächlich dann die Antwort liefert.
Und das ist wirklich auch sehr gut designt, also von dem Team hinter ChatGPT da, weil man hat wirklich das Gefühl, man hat jetzt hier so seinen Praktikanten oder seinen Assistenten losgeschickt und der denkt jetzt nach. Und ich sitze hier und trinke in Ruhe meinen Kaffee und warte, bis der fertig gedacht hat, in Anführungszeichen, und gibt mir das Ergebnis. Das ist schon, vor allem, wenn man es am Anfang macht, eine ganz eigenartige Erfahrung.
Was ich sehr witzig fand, weil bei mir hat das sofort natürlich ausgelöst, dass ich möglichst schwierige Fragen stellen wollte und möglichst so, okay, ich will ihm jetzt was fragen, wo es auch wirklich lange nachdenken muss, um so ein bisschen zu beweisen, dass ich jetzt nicht nur blöde Fragen stelle. Was ist denn das Längste, was du geschafft hast an Nachdenkdauer?
Ja, ich glaube so 1,5 Minuten habe ich hinbekommen, aber da war er immer noch nicht ganz fertig und ich hätte mir gewünscht, er hätte noch länger nachgedacht.
Also so, was sind das, 90 Sekunden?
Genau, 90 Sekunden. Ich habe ihm dann gesagt, bitte denk nochmal nach, hat er nochmal 90 Sekunden hinterhergeschoben.
Okay, mein Rekord sind 160 Sekunden.
Wow.
So, das ist quasi, und zweimal ist es mir auch passiert, dass er einfach aus diesem Nachdenkloop nicht mehr rausgekommen ist, aber das zählt jetzt mal nicht.
Du hast gerade schon angedeutet, es gab auch Fälle, da hat das gar nicht unbedingt so gut funktioniert. Ich glaube aber, es ist am schönsten, wenn wir uns erstmal so ein bisschen anschauen, was funktioniert denn jetzt auf einmal mit diesem neuen Modell, was vorher nicht zumindest in der Form ging. Und natürlich ist es nicht so, dass dieses Modell einfach weg ist und dann nach 30 Sekunden wiederkommt, sondern das arbeitet natürlich genauso, wie das normale Sprachmodell auch macht. Das nennt sich in der Fachsprache die Inferenz. Die Inferenz ist wirklich das, was sozusagen die Arbeit der KI ist. Ich gebe was rein und die KI macht Inferenz und wegen der Inferenz bekomme ich Tokens raus, bekomme ich eine Antwort. Und das war bisher relativ simpel. Es wird jedes Wort, jedes Token so ein bisschen für sich generiert und dann kommt das raus und dann habe ich mein Ergebnis. Und wenn wir KI-Modelle besser machen wollten, dann ging es auch bei uns im Podcast bisher immer vor allem um die Größe der Modelle und welche Daten da reinkommen, mit denen die trainiert werden und so weiter. Aber es ging nicht unbedingt um diese Inferenz selber, also das Generieren von diesen Tokens. Und das ändert sich jetzt auf einmal, weil jetzt auf einmal in O1 die Inferenz einfach ein bisschen anders funktioniert. Die braucht länger einmal. Die wird deswegen, wenn man zum Beispiel das als Geschäftskunde hat, auch teurer als bisher.
Und, ja, dreimal so teuer.
Ja.
Und als Privatkunde hast du maximal 50 Anfragen pro Woche, die du stellen kannst. Also wir können davon ausgehen, dass bei OpenAI ganz schön die Server rauchen, wenn O1 benutzt wird und das Ding wirklich, wirklich viel Strom und entsprechend auch viel Geld kostet.
Und der große Unterschied ist eben, vorher wussten wir eindeutig bei einem Sprachmodell, was denn rauskommt bei dieser Inferenz. Also wir sehen ja jedes Wort und jedes Wort ist sozusagen der Denkprozess. Und jetzt auf einmal versteckt sich dieser Denkprozess vor uns.
Also mit anderen Worten, anstatt dass es einfach eine Antwort aufschreibt, setzt es mehrfach neu an, schreibt Antworten auf, guckt die sich selber an, beurteilt die, ob die die ursprüngliche Frage beantworten und formuliert gegebenenfalls nochmal neu. Und weil man halt nicht alles davon sieht, sondern eben nur diese Zusammenfassungen, die das Modell einem anbietet, ja, hat das so ein bisschen einen lustigen Aspekt, über den wir, glaube ich, auch später nochmal ausführlicher reden können.
Und das ist schon, das kann man jetzt auch, glaube ich, einmal wirklich so sagen, wirklich eine total interessante neue Innovation. Weil, konkretes Beispiel, bei dieser Tischordnung zum Beispiel, die KI selbst gemerkt hat, dass da was nicht stimmt, dass sie zum letzten Tisch kam und die mögen sich nicht und müssen eigentlich woanders hin und dann geht sie nochmal zurück und ist wirklich ein kleines bisschen wie ein Mensch, der auf seinem Karo-Papier auf einmal merkt, ah, ich glaube, ich muss hier einen Pfeil und da einen Pfeil und dann ganz am Ende gebe ich einfach nur das Ergebnis
alles nochmal
weiter an die Hochzeitsplanerin. Genau, so ungefähr funktioniert das. Und wir müssen nichts tun. Wir sitzen einfach nur daneben und gucken zu und am Ende kommt das Ergebnis bei rum. Und das ist schon relativ beeindruckend.
Aber jetzt natürlich die große Frage, die Ergebnisse, die dann kommen, sind die dann auch besser als bisher? Wir haben schon gesehen, in der besten Liste der KI-Modelle steht es aktuell auf Platz 1. Wie ist denn dein Gefühl? Wir haben ja beide ungefähr eine Woche damit verbracht, jetzt einfach sehr, sehr viel dieses Modell selber auszuprobieren. Und Spoiler Alert, ich bin noch nicht so ganz 100% überzeugt, dass es immer besser ist als das, was ich bisher hatte.
Ja, ich glaube, du bist ein bisschen kritischer als ich heute.
Oh ja.
Es gibt auf jeden Fall Aufgaben, wo ich sofort gemerkt habe, nee, das ist deutlich besser als das, was wir vorher hatten. Das mit der Sitzordnung wäre so eine Sache. Die andere Sache, über die haben wir auch schon gesprochen, ist der gute alte Strawberry-Test. Also ja. Wenn man eine KI fragt, sag mal, wie viele R's sind in dem Wort Strawberry, dann sagt ChatGPT normalerweise immer 2, weil die KI selber eigentlich gar nicht die Buchstaben sieht, sondern nur Tokens. Und ja, hatten wir alles in unserer Wie funktioniert KI-Folge. Aber dieses Problem ließ sich schon immer mit Chain of Thought umgehen. Also man konnte schon vorher ChatGPT sagen, gib mir mal jeden Buchstaben einzeln aus von Strawberry, zähl dann die Buchstaben und sag mir dann, wie viele da drin sind. Und dann hat das funktioniert. Dann hat er gesagt, da sind 3 R drin. Und jetzt macht O1 das von alleine. Also ich muss jetzt der KI nicht dazu sagen, bitte spalte dieses Wort auf in seine Bestandteile und gib mir dann das Ergebnis, sondern es macht es von selbst. Und es gibt viele kleine Aufgaben, wo ich wirklich jetzt schon merke, nee, das ist deutlich smarter als das, was vorher zur Verfügung stand.
Ja, gut, wobei man vielleicht da auch so ein bisschen dazu sagen muss, dieses Strawberry-Ding, das war ja ein großes Meme, aber so wirklich, also so wirklich der krasse Use Case dafür, dass das ein Modell nützlicher macht, ist das jetzt vielleicht noch nicht, weil ne, diese Informationen, dafür brauche ich eigentlich kein LLM, um das zu sehen. Interessanter wird es dann schon bei den sogenannten Halluzinationen. Also das ist eine Sache, wo es ja auch jetzt mit O1 durchaus Fortschritte gibt.
Ja, absolut. Ich habe immer so einen Test, den ich seit sehr langer Zeit immer schon gerne in verschiedene KIs schreibe. Und zwar stelle ich so eine Frage wie, was war denn der Ballonvorfall im Kabinett Merkel 4? Und normalerweise ist es so, dass dann fast alle LLMs, nicht immer, aber meistens antworten die sowas wie, ja natürlich, der Ballonvorfall, das war ja 2018 und da hat Jens Spahn irgendwelche Heliumballons im Kabinettssaal losgelassen und dann sind die gegen die Decke gebumst und so. Und das ist natürlich alles komplett ausgedacht. Also diese Story ist nie passiert, sie klingt aber so ein bisschen wie etwas, was passiert wäre, wenn es diesen Ballonvorfall wirklich gegeben hätte. Und da merkt man schon auch, dass das Problem ein bisschen ist, dass die KI schreibt, bevor sie denkt. Dass sie einfach loslegt mit, der Ballonvorfall war so und so und dann steckt sie quasi drin in diesem fiktiven Szenario und kommt nicht mehr wirklich raus. Und wenn man O1 solche Fragen stellt, dann passiert das auf einmal nicht mehr. Die KI merkt immer rechtzeitig, dass sie sich quasi da jetzt in ein Loch begibt und möglicherweise was erzählt, was gar nicht passiert ist und gibt mir am Ende immer die Antwort, nö, ehrlich gesagt weiß ich nichts von so einem Ballonvorfall.
Wobei wir da jetzt schon zum ersten Punkt kommen, wo ich so ein bisschen skeptisch bin gegenüber O1, inwieweit das wirklich tatsächlich für solche Fragen mehr bringt als bisherige Modelle. Was ich gemacht habe für unsere heutige Folge, ich habe im Grunde alles, was wir O1 gefragt haben oder das meiste, immer auch nochmal Claude gefragt. Und ich habe auch zum Beispiel den Ballonvorfall Claude gefragt und da hat das eben nicht halluziniert.
Ja, aber nur weil es mal nicht halluziniert, ist das ja nicht verlässlich. Also es gibt positive Beispiele, aber es ist die Unsicherheit ist ja das Problem.
Natürlich, aber andersrum, zumindest in meinen Versuchen, hat das manchmal Fehler gemacht, die klassische LLMs gar nicht gemacht haben. Und ein Beispiel, das von OpenAI zum Beispiel selber ganz groß angepriesen wurde, ist Verschlüsseln von Nachrichten. Also O1 ist super gut darin, geheime Nachrichten, Codes zu erstellen und zu entschlüsseln. Also ja, das Einfachste ist, dass man einfach irgendwie jeden Buchstaben im Alphabet um 1 vertauscht und dann irgendein Kauderwelsch rauskommt, das man aber relativ leicht wieder zurückkodieren kann, indem man einfach rausfindet, um wie viele Stellen jeder Buchstabe verschoben wurde. Aber es gibt natürlich auch nochmal komplexere Verschlüsselungsmethoden und in der Regel haben Sprachmodelle damit ziemliche Probleme, weil sie eben immer nur Wort für Wort denken und nicht logisch darüber nachdenken. Und ich hatte mir jetzt so ein bisschen erhofft und erwartet, dass O1 in sowas ja eigentlich besonders gut sein muss. Was nämlich passiert ist, Gregor, ich habe eben O1 gebeten, mach mir mal eine ganz simple Verschlüsselung. Und dann hat es genau eine sogenannte Cäsar-Rotation gemacht. A wird dann Z und B wird A und quasi jeder Buchstabe ist eben um 1 nach vorne verschoben. Und diese Nachricht habe ich dann Claude gegeben. Claude konnte die sofort lösen. Also
was ja auch beeindruckend
ist. Was auch nicht schlecht ist, aber einfach um zu zeigen, das ist jetzt keine super komplizierte Codierung gewesen. So, also das normale Sprachmodell kann die lösen. Und dann habe ich in dem O1-Chat gefragt, okay, was ist denn die ursprüngliche Nachricht, die du mir gerade kodiert hast? Das hatte mir ja nur den Code gegeben, also nicht die Originalnachricht. Und was passiert ist, dass O1 aber irgendwie angefangen hat, dann rumzurechnen und dann irgendwie da 150 Sekunden lang seinen Gedankenprozess gestartet hat und dann irgendwie, jetzt probiere ich diese Art der Entschlüsselung aus und jetzt muss ich nochmal ganz von vorne anfangen. Und am Ende, nach all diesem langen Prozess, kam die falsche Nachricht raus. Also eine Nachricht, die offensichtlicherweise gar nicht stimmen konnte, weil die Wortlängen nicht mehr mit den ursprünglichen Wortlängen übereingestimmt haben. Und das finde ich dann schon interessant, dass da auf einmal Fehler auftauchen, wo das Modell so ein bisschen über seine eigenen Füße fällt und dann am Ende bei was vollkommen Falschem rauskommt.
Es verzettelt sich so sehr in seiner Theorie, dass es den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr
ganz
sieht.
Ganz genau. Es ist wirklich so fünfdimensionales Schachspielen und irgendwie so kluger als der klügste Kluge sein und am Ende aber läuft man dann einfach vor einen Baum.
Das haben natürlich auch Leute ganz gerne gemacht über die letzten 2 Wochen. Also ich habe einige Dinge gesehen, die nicht funktioniert haben. Einfach weil natürlich immer, wenn was Neues kommt, will man gucken, was kann es denn alles nicht? Was sind denn so die Limits? Was sind die Sachen, die nicht wirklich funktioniert haben? Ich habe übrigens gerade eben über die letzten 2 Minuten dein Experiment versucht nachzuempfinden. Also auch O1 quasi auf die gleiche Art und Weise was verschlüsseln lassen. Also der hat jetzt für 104 Sekunden gedacht und ich bekomme jetzt einen umfassenden Report von O1 in 11 verschiedenen Schritten. Und Schritt 11 ist, dass er nicht weiß, was die Nachricht sein soll.
Und das ist genau, was immer bei mir passiert ist. Es ist dann immer einfach so, man konnte wirklich zugucken, wie er alle möglichen Sachen probiert und auch immer selber wieder merkt, das funktioniert jetzt wieder nicht, das funktioniert jetzt wieder nicht und am Ende einfach aufgibt oder noch viel problematischer tatsächlich, sich einfach irgendeine Entschlüsselung dann eben doch hin halluziniert und behauptet, es ist irgendwas, was es eigentlich gar nicht war.
Jetzt gibt's aber doch auch jede Menge Beispiele von Leuten, die sagen, nee, also dieses Modell ist ehrlich gesagt ein riesen Gamechanger. Die findet man vor allem, würde ich sagen, in technischen Bereichen. Also das sind einige Leute dabei, die mit Software arbeiten. Es sind Leute dabei, die in der Naturwissenschaft natürlich unterwegs sind, Physik, Mathe und so weiter. Da ist dieses Modell wirklich deutlich besser als alles, was wir vorher hatten. Und da sind die Statistiken auch ziemlich klar. Und es macht auch ehrlich gesagt schon Spaß, sich zu überlegen, was sind denn Dinge, die ein klassisches Modell nicht kann, die es jetzt auf einmal kann. Also ich hatte zum Beispiel neulich, dachte ich mir, warum gibt es eigentlich keinen Merkspruch für die Farben des Regenbogens? Mhm. Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo, Violett. Warum gibt es da keinen Merkspruch für? Auf Englisch gibt es einen, Richard of York, irgendwas.
Ein sehr gut funktionierender Merkspruch.
Genau, es fängt mit Richard of York an. aber das ist ja der Punkt, ich bin ja kein Engländer, deswegen weiß ich es nicht. Und das normale ChatGPT war da auch, da waren die Sätze alle nicht sonderlich gut. Aber wenn du O-Wonders fragst, dann hat er wirklich halt die Möglichkeit, da so ein bisschen hin und her zu denken und zu überlegen, was bei dir ein Satz, der erstens logisch ist und zweitens diese ganzen Buchstaben korrekt nutzt. Und ich würde sagen, reiche Opas geben gerne Bettlern ihre Vermögen, ist ein super Merkspruch. Und ich kann dir jetzt sagen, ab sofort werde ich nie mehr vergessen, in welcher Reihenfolge die Farben im Regenbogen sich befinden, weil reiche Opas geben gerne Bettlern ihre Vermögen.
Ist es erst gelb und dann grün oder erst grün und dann gelb?
Es ist erst gelb, dann grün. Das ist so ein bisschen die Herausforderung,
das ist
auf Deutsch. Aber davor kommt Orange, deswegen kann man sich schon denken, dass nach Orange wahrscheinlich gelb kommt. Und jetzt kann man natürlich auch ehrlicherweise sagen, ja gut, okay, warum soll ich jetzt hier so ein Modell nutzen, wenn ich gar nicht genau weiß, wofür das da ist? Und dann ist man aber auch nicht wirklich alleine. Also es gibt auch einen OpenAI-Mitarbeiter, der hat auf Twitter geschrieben, naja, ehrlich gesagt, das hier ist noch kein Massenprodukt. Wir wissen selber noch gar nicht genau, wofür Leute das eigentlich benutzen werden. Wir geben es euch jetzt mal und dann schauen wir weiter.
Was ganz interessant ist, OpenAI hat vor, das Modell für die Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wurde und angekündigt wurde, veröffentlicht wurde, es ein paar verschiedenen Leuten so ein bisschen zum Rumspielen, zum Vortesten gegeben. Einer davon war Terry Tao. Wer Terry Tao nicht kennt, das ist so vermutlich der genialste Mathematiker, der gerade lebendig ist auf der Erde. Also ein wirklich absolut legendärer Mathematikprofessor. Und der hat eben dann genau sich das angeguckt, wie gut ist das denn in Mathe, und hat da also auch seine Chats öffentlich gemacht. Ich habe mir die angeguckt, ich habe natürlich sehr wenig davon verstanden. Aber es scheint sich gut geschlagen zu haben, weil am Ende hat Terry Tao gemeint, ja, mit O-One zu arbeiten ist wie mit einem mittelmäßigen, aber nicht komplett inkompetenten Masterstudenten zu arbeiten, was, glaube ich, so für Mathematikprofessoren ein ziemlich hohes Lob ist. Mhm. Und er hat auch dazu gesagt, das ist besser als die vorhergehenden Modelle. Die waren nämlich, wie wenn man mit einem tatsächlich inkompetenten Masterstudenten arbeiten würde.
Es ist auf jeden Fall interessant, dass es ein Mathematikprofessor ist, der da so begeistert von ist, also für seine Verhältnisse, weil ich sag mal, im Bereich der Geisteswissenschaften kann man O-One ehrlich gesagt vergessen, da sind die klassischen Modelle viel besser und viel kreativer, aber das ist in Ordnung, das ist einfach ein anderes Modell und es ist auch anders trainiert worden. Nur ganz kurz vielleicht noch dazu, was wirklich ganz interessant ist, ist, dass die Trainingsdaten für dieses Modell vor allem aus Lösungswegen bestanden. Also man hat die KI quasi nicht nur mit fertigen Ergebnissen trainiert, sondern man hat ihr quasi gesagt, hier wäre jetzt der Weg, wie jemand zu einem richtigen Ergebnis kam. Und davon lernst du jetzt bitte. Und das führt natürlich schon dazu, dass gerade Fragen, bei denen es eine klare, richtige oder falsche Antwort geben kann, jetzt besser beantwortet werden können als vorher.
Wobei ich hier eben wirklich immer noch ein bisschen kritisch bin einfach gegenüber OpenAI und gegenüber diesem ganzen Interface, mit dem das rechnet dann rum und das gibt diese Zusammenfassungen seiner vermeintlichen Gedankengänge. Weil zum einen, wir sehen ja nicht die Gedankengänge selber, wir sehen nur eine Zusammenfassung. Und man muss auch dazu sagen, so 100% funktioniert diese Darstellung der Gedankengänge auch noch nicht. Ich habe einmal mir so ein Logikrätsel erstellen lassen, das am Ende übrigens auch nicht funktioniert hat. Also da war es auch nicht so gut. Aber da ging es darum, ja, man hat irgendwie drei Inseln und auf der einen sind die Leute, die immer die Wahrheit reden, auf der anderen, die immer lügen und so weiter. Und auf einmal ist da was passiert, was wirklich witzig war, weil nach dem Schritt überprüfen der Aussagen kam der Schritt Inhabitants der Insel nach, in Yasserei, Waminga-Insel, Leib selbe, zwars Gemüt, die Nascher, die Leibock und Wizendal, die Löffelsäble.
Okay, ihr habt den Verstand verloren irgendwo in der Mitte.
Und die Antwort, die dann kam, war natürlich wieder eine ganz normale Antwort, also die irgendwie ja am Ende so mittelgut war. Aber der Punkt ist einfach, was sozusagen die Zusammenfassung ist, die die KI einem anbietet, die macht teilweise nicht so wirklich Sinn. Also ein bisschen kommt mir O1 so vor, wie, weißt du, so ein windiger Wahrsager auf so einem Jahrmarkt, der sozusagen so Leuten so, weißt du, so vorspielt, dass er irgendwie Zugang zu geheimen Mächten hätte. Und dann zahlst du dem irgendwie 5 €.
Und dann schaut er 30 Sekunden in seine Kugel.
Dann guckt er in seine Kugel und dann sagt er da immer so geheime Beschwörungen. Okay, ökologisches Reasoning und Formen einer Hypothese und Vergleich verschiedener Möglichkeiten. Und du denkst so, wow, der Typ muss sich wirklich krass auskennen. Aber am Ende will er einfach deine Kohle haben. Und so ein bisschen werde ich das Gefühl nicht los, dass O1 auch sowas macht. Und das gefällt mir nicht.
Ja, also das ist natürlich auch vielleicht ein bisschen eine Frage der Präsentation. Da bin ich auch voll bei dir. Also ich bin am kritischsten, was dieses Modell angeht, wirklich auf die Art und Weise, wie OpenAI das verkauft. Ich finde auch deren Verwendung von diesem Reasoning-Begriff extrem fragwürdig. Und dass da wirklich immer steht, ich denke jetzt gerade seit 30 Sekunden, das ist gerade bei Leuten, die vielleicht mit der Technik nicht so genau auskennen, glaube ich, wirklich schnell sehr irreführend. Finde ich nicht so gut. Das Modell selber, sorry, finde ich immer noch ziemlich toll. Und ich bin da immer noch wirklich relativ begeistert von. Und noch ein Punkt, wir benutzen ja immer nur die Preview. Also das wahre O1-Modell ist ja noch gar nicht veröffentlicht. Aktuell nutzen wir etwas, das nennt sich O1 Preview oder die kleinere Version O1 Mini. Ich könnte mir vor allem vorstellen, dass die KI auf einmal mitten in der Inferenz auf einmal anfängt, in einer anderen Sprache zu reden oder so und irgendwie den Verstand verliert, wie bei dir, dass sowas vielleicht in der Hauptversion nicht mehr passieren könnte. Aber wissen wir natürlich nicht. Wir wissen nur das, was wir jetzt haben.
Ich hoffe, dass sich eine Sache auf jeden Fall ändern wird, nämlich, dass es immer noch dieses Anbiedernde hat, was mich an Sprachmodellen sehr oft nervt. Also, dass es immer allem zustimmt.
Also, was haben wir denn eigentlich davon, dass jetzt so ein Modell existiert? Erstmal würde ich schon sagen, ja, es gibt noch Fehler und es ist nicht perfekt und es halluziniert immer noch ab und zu, aber es passieren weniger Fehler. Die Fehlerquote, vor allem in bestimmten Bereichen, ist wirklich deutlich geringer geworden und das ist natürlich eine Riesenchance, wann immer es darum geht, wirklich vielleicht verschiedene KI-Modelle so ein bisschen aneinander zu ketten. Und wir haben schon mal über Agents gesprochen in der Folge. Werden wir jetzt wirklich alle arbeitslos? Da ging es um das Thema KI-Agenten. Und das Problem mit einem KI-Agenten, das ist quasi dann ein Programm, was nicht einfach nur mir eine Antwort gibt, sondern vielleicht auch eine neue Software startet oder eine andere KI wiederum beauftragt, was Neues zu tun, war immer, naja, okay, diese Fehler sind selten, aber das ist ein bisschen wie bei so einer alten Lichterkette, wo es dann reicht, wenn ein Licht kaputt ist und die gesamte Kette geht dann kaputt. Und dann muss man die komplette Kette anschauen und überlegen, ja, wo war jetzt eigentlich der Fehler?
Die Chain of Thought ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied.
Exakt, wunderschön ausgedrückt. Und genau so ist es auch. Und das ist wirklich ein Riesenproblem bei diesen KI-Agenten, weil es tritt irgendwo ein Fehler auf und das gesamte Kartenhaus fällt zusammen. Und wenn jetzt einfach die Fehler so massiv reduziert werden in bestimmten Bereichen, wonach es wirklich aussieht, dann kann man schon auf einmal neue Dinge bauen. Dann kann man auf einmal Programme vielleicht damit entwickeln, die vorher nicht gingen. Und ich kann mir auch wirklich nicht vorstellen, dass wir in 2 Jahren noch da sitzen und sagen, so, ich entscheide mich jetzt dafür, welches Modell ich jetzt brauche für meine Frage. Sondern das wird eine extra KI geben und die entscheidet für uns. Ah, das ist eine Frage für dieses Modell, das ist eine Frage für jenes Modell. Die schickt das hin und her. Wir selber kriegen das als Verbraucher überhaupt nicht mit. Und am Ende kriegen wir einfach nur das Ergebnis und das stimmt dann. Oder zumindest stimmt das meistens.
Ja, das ist auch meine Vermutung, dass wir sagen, uns in diese Richtung bewegen. Und bei all meiner Kritik an dem Modell kann ich jetzt auch nicht ignorieren, dass zum Beispiel eben jemand wie Terry Tao sagt, er hat damit viel experimentiert und für ihn fühlt es sich so an, als wären wir wirklich nur noch 1 oder 2 Iterationen, also 1 oder 2 neue Modellgenerationen entfernt von einem eben wirklich kompetenten Masterstudenten. Und wenn wir mal kurz uns zurückerinnern, ja, GPT-2 wurde gesagt, ja, das ist jetzt vielleicht wie ein Grundschüler, dann GPT-3 und 3,5 war so ungefähr die Generation, wo wir hier beim BR auch diese Abiturtests gemacht haben. Also die sind dann so in Richtung von einem cleveren Gymnasiasten gegangen. Jetzt sind wir halt bei einem halbwegs kompetenten Masterstudenten und nochmal 2 Generationen, dann kommen wir langsam so ein bisschen in den Bereich von halt so viel mehr Luft nach oben an Vergleichen mit Menschen ist dann gar nicht mehr. Also dann sind wir halt vielleicht wirklich am Ende beim Experten, der möglicherweise eigenständige Forschung macht. Und ob wir mit diesen Modellen dahin kommen oder nicht, das wird sich zeigen. Was auf jeden Fall, glaube ich, klar ist, ist, dass der Fortschritt aktuell nicht langsamer wird.
Auch weil diese Chain-of-Thought-Methode uns zeigt, dass man nicht einfach nur mit Daten schlauer werden kann. Zum Beispiel im Bereich Bildgenerierung kann man sich das auch vorstellen. Da könnte auch Chain of Thought wirklich sehr interessant werden, wenn eine KI erstmal ein Bild generiert, dann selber erstmal guckt, haben die Menschen alle auch wirklich 5 Finger, wie sich das gehört? Und wenn irgendwo nicht 5 Finger sind, dann geht sie nochmal rein und korrigiert das. All solche Sachen sind auf einmal interessant und möglich.
Genau, es gibt jetzt neue Bereiche, in denen man wieder skalieren kann. Das wurde ja immer so ein bisschen gesagt als eine mögliche Vermutung, warum wir irgendwann auf ein Plateau kommen, also warum die Modelle irgendwann nicht mehr besser werden, weil wir einfach alle Bilder angeguckt haben, die es gibt. Wir haben alle Videos gesehen, die es gibt. Wir haben alle Texte gelesen, die es gibt. Und jetzt merken wir, das mag zwar so sein, aber das bedeutet nicht, dass der Fortschritt deswegen aufhört.
Also zusammengefasst, das neue Modell von OpenAI heißt O1. Wir kriegen es aktuell nur in der Preview-Version und auch nur, wenn man dafür Geld bezahlt. Und es ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Blick in eine mögliche Zukunft für Sprachmodelle, für die künstliche Intelligenz. Das heißt aber nicht, dass es eine super KI ist. Es ist auch, ehrlich gesagt, immer noch manchmal fast ein bisschen doof an der einen oder anderen Stelle. Aber es ist sehr spannend, sich damit auseinanderzusetzen.
Ich möchte jetzt, Gregor, zum Schluss unserer Folge mal einen Blick in eine sehr interessante Vergangenheit werfen, nämlich in die letzte Woche. Und ich will wissen, was du mit KI gemacht hast.
Erstmal wollte ich 2 unserer Hörer danken, die uns ihre KI-Anwendungen geschickt haben. Nämlich einmal Ferdinand, der hat sich von unserer Wie baue ich meinen eigenen Chatbot-Folge inspirieren lassen und so eine Art Karriere-Ratschlag-Spot gebaut. Finde ich super interessant. Das wolltest du, glaube ich, ursprünglich auch mal machen für die Folge und hast dann stattdessen Portugiesisch gelernt.
Ja, du hast gesagt, die Leute können sich unter einem Karriere-Ratschlag-Spot nichts vorstellen.
Anscheinend Ferdinand schon. Deswegen schön, dass es klappt. Und ein anderer Hörer, Martin, ist Radiologe und auch der hat dank Perplexity einen total interessanten Anwendungsbereich erkannt. Und zwar kann er jetzt immer Seriennummer von Implantaten in Perplexity eingeben und dann analysiert die KI für ihn, was das eigentlich für ein Teil ist. Ich habe es ehrlich gesagt nicht ganz verstanden, aber Martin kennt sich damit aus und ich finde es schon wirklich schön zu sehen, wie Leute damit kreativ umgehen.
Ich bin extrem traurig, dass wir uns beim Bayerischen Rundfunk nicht selber als Radiologen bezeichnen können, weil wir ja auch viel mit Radio zu tun haben.
Das finde ich auch traurig. Diese Pause war gerade sehr viel länger, als ihr sie gerade gehört habt im Podcast. Wir werden die im Podcast etwas kürzen.
Das Chain of Thought Reasoning in deinem Kopf hat ein bisschen gedauert.
Ich habe aber nur noch eine Kleinigkeit noch mitgebracht, die ich selber gemacht habe. Die ist auch gar nicht so wahnsinnig kompliziert. Ich war aber so happy damit, dass das funktioniert hat. Also es war wirklich so ein kleiner Triumphmoment für mich. Es gibt einen Film, der jetzt ins Kino kommt, der heißt Speak No Evil. Das ist ein Horrorfilm. Und das ist das Remake eines dänischen Films. Und ich habe den dänischen Film gesehen und ich bin Horrorfan und auch eigentlich hart im Neben. Aber der originale dänische Speak No Evil Film ist möglicherweise der schlimmste Film, den ich je gesehen habe. Also auch was das Ende angeht. Und jetzt kommt das Remake raus und ich hatte nur gehört, dass sie das Ende geändert haben. Ich weiß aber nicht, wozu. Und jetzt war ich so, okay, möchte ich meine Frau mitnehmen in diesen Film? Ja, nein. Sie ist auch, ne? Sie guckt auch gerne auch mal so Zeug und so, aber ich hatte vielleicht auch selber nicht Bock, das Gleiche nochmal zu sehen. Wollte mich aber auch nicht spoilern lassen für das Ende von dem neuen Film. Ich wollte quasi rausfinden, ist das neue Ende ungefähr so schlimm wie das alte Ende oder ist es vielleicht ein bisschen weniger schlimm, aber ohne, dass ich rausfinde, was das neue Ende ist. Also habe ich die Wikipedia-Zusammenfassung genommen von dem neuen Film und von dem alten Film, habe die beide in Claude gegeben und habe Claude gesagt, bitte sage mir, ohne mir zu spoilern, ob das neue Ende ein bisschen zugänglicher vielleicht ist als das alte. Und Claude hat mir gesagt, ja, also ehrlich gesagt, da passiert immer noch ziemlich heftiger Shit, aber es geht ein bisschen besser runter wahrscheinlich als das von dem originalen Film. Und ich habe den neuen Film noch nicht gesehen, deswegen muss ich jetzt aktuell darauf vertrauen, dass das stimmt, aber ich werde es jetzt tun.
Ich glaube, das könnte die Erfahrung sein, die tatsächlich so ein bisschen der Anfang vom Ende von deinem Vertrauen in KI vielleicht sein.
Als wenn sie das noch schlimmer gemacht haben.
Ja, ich meine, stell dir mal vor, wie sich das auswirkt auf deine zukünftigen Fragen. Du wirst dich immer fragen, so, oh Gott, ist das wieder was, wo ich am Ende dann ein Horrorerlebnis im Kino haben muss?
Ich bin jetzt an dem Punkt, ich gebe meine Hände in unsere neuen Roboterherrscher und gehe gerne in diesen Film rein.
Ja, Gregor, ich habe leider dann schlechte Nachrichten für dich, weil ich habe möglicherweise jetzt eine noch viel schlimmere Horrorerfahrung für dich, als die du gerade geschildert hast. Es gab nämlich noch in den letzten Tagen eine zweite große KI-Nachricht, die viele Leute bewegt hat. Es gibt in Notebook LM von Google, wir hatten das schon mal erwähnt.
Nutze ich sehr gerne, ja.
Ich auch und es ist noch viel besser geworden. Es gibt jetzt ein neues Feature, da kann ich ein PDF hochladen und dann generiert mir das einen fertigen Podcast
mit
zwei Leuten innerhalb von ungefähr so einer Minute oder 1 Minute 30, die diesen Text zusammenfassen. Und ich habe da eine Menge reingeladen. Und die eine Sache, die ich dir zeigen will, ist, ich habe unsere Shownotes reingeladen von unserer heutigen Folge.
Mhm.
Und was dann rauskommt, das klingt so.
All right, so we're diving into the world of AI again today. And things are getting interesting, to say the least.
They always are.
That's true. That's true. But we're talking OpenAI's latest model, O1. And the question everyone keeps asking, can it actually think?
The million-dollar question.
Right. And all these headlines are saying, like, throwing around words like reasoning and thinking as if O1 is, like, suddenly writing poetry after a long day at the office.
Yeah, a little anthropomorphization never hurt anyone, right?
Right. But before we get...
Wie geht's dir gerade?
Ja, mir geht's prima, weil wir podcasten ja auf Deutsch und das Ding kann ja nur Englisch.
Ja,
und das wird
genau.
Sich
wir haben noch zwei
nie
Monate
ändern.
Zeit.
Ja, ja. Nee, das ist natürlich wirklich wahnsinnig beeindruckend.
Es ist wirklich gut. Und als ich das gehört habe, es war wieder so ein Moment, ich bin einfach ausgerastet. Also mir ist einfach die Kinnlade runtergeklappt. Ich habe das Erste, was ich gemacht habe, war Attention is all you need reinzuladen.
Mhm.
Dieses ganz berühmte Machine Learning Papier, damals 2017 von einem Team bei Google. Wir haben über das auch schon im Podcast ausführlich geredet, dass so die ganze aktuelle Revolution so ein bisschen losgetreten hat. Und der Podcast war so gut. Der hat das auf so eine gute Art und Weise erklärt. Ich dachte wirklich so, okay, gut, das war's jetzt. Jetzt muss ich mir was Neues suchen. Ich bin ein bisschen beruhigt, weil tatsächlich eine Sache, die man dazu sagen muss, ist, dass es eben oft auch dann die Informationen noch nicht so ganz hundertprozentig klar hat. Man merkt, dass ein bisschen weniger Gedanken reinfließen in diesen generierten Podcast als in jetzt eine Folge von uns. Aber rein sprachlich ist es einfach nur, excuse my French, insane. Also lass noch einmal ganz kurz reinhören. Die machen Witze, die haben Humor, es ist lebendig, die lachen, das klingt dann so.
It's like O1 is taking a moment, weighing its options, carefully considering everything before giving an answer. Like a good detective, right? They're piecing together clues, not just jumping to conclusions.
Gotcha. So less impulsive guessing, like me at Pub Trivia Night, more like a chess grandmaster planning their next move.
Now you're getting it.
All right, I'm following you.
Das fand ich jetzt aber ehrlich gesagt wieder einen sehr schlechten Moment, weil das war gar nicht wirklich lustig. Also da haben sie jetzt einfach gelacht über irgendwas, was gar nicht wirklich lustig ist. Und das sind für mich eigentlich so genau diese Momente, an denen ich merke, ah ja, okay, da ist ja doch irgendwie ein Roboter am Werk.
Das stimmt, aber dieses KI-Modell, das diese Podcast erstellt, versteht, was es bedeutet, wenn Leute ein Hin- und Her Austausch haben. Und das geht schon in Richtung von dem Humor, den ich so ein bisschen als Humor erkennen kann.
Ja, also ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich weiß nicht, ob man diese Alienhaftigkeit nicht doch nie ganz los wird, einfach nur dadurch, dass man weiß, dass es eine KI ist.
Ja, das mag sein.
Und ich müsste natürlich diese ganzen, wie viele Minuten sind das geworden jetzt in diesem?
In dem Fall 8. Das macht immer so ungefähr 10 Minuten Podcast raus, egal was du reingibst.
Ich müsste mir die schon jetzt nochmal genau anhören, um zu überlegen, was da jetzt eigentlich alles drin gelandet ist, weil am Ende des Tages ist ja das, was wir zum Beispiel machen, aber ich merke schon, dass ich hier wirklich jetzt auf einmal das Gefühl habe, ich muss meinen Job verteidigen.
Ja.
Aber das, was wir machen, ja nicht einfach nur das Zusammenfassen von Quellen. Da steckt ja deutlich mehr drin. Und du hast ja da was reingegeben? Unsere Notizen für diese Folge.
Genau.
Das heißt, die haben wir ja auch mit sehr menschlichen Intuitionen und unserer menschlichen Entscheidungskraft zusammengestellt und nicht einfach so aus dem Internet zusammensuchen lassen.
Ja, auf jeden Fall. Das Bemerkenswerte ist tatsächlich der Gesprächsflow. Das Bemerkenswerte ist, dass man zumindest schon relativ nah dran ist an einer Podcast-Atmosphäre. Und wenn ich zurückdenke an noch vor gerade mal einem Jahr, wenn ich damals versucht habe, mir von ChatGPT oder von Claude ein Skript, ein Podcast-Skript erstellen zu lassen. Es gab mal eine Phase, da kam dann immer so, ihr hört Radio 365 auf der So-und-So-Welle und sowas, also wo die einfach gar nicht verstanden haben, was ein Podcast eigentlich ist, weil es da auch weniger Trainingsdaten auf Textebene gab. Und jetzt bei diesem Ding merkt man einfach, wir sind einen Schritt weiter.
Das sind wir total. Ich habe das Gefühl, wir sind jetzt gerade so ein bisschen die Andersrum-Version von vorhin, wo du eher der Kritische warst und ich eher der Begeisterte von der Technologie. Ich glaube, diesmal geht es mir eher so, ja, ich finde das eine total spannende Demo und es ist toll zu sehen, dass das geht. Für mich ist da eher so die Frage, will das wirklich jemand? Ich persönlich sehe es nicht, aber das ist natürlich was, vielleicht entscheidet das der Markt. Also wenn Leute das wollen, dann werden die das vielleicht
das
machen.
Das werden wir sehen. Ich glaube, garantiert wollen das Leute. Also ich werde nicht mich hinsetzen und mir ein wissenschaftliches Paper durchlesen, aber ich lasse es mir vielleicht zusammenfassen, während ich koche. 100% gibt es da Nachfrage. Aber das ist vielleicht auch einfach was für eine zukünftige Folge vom KI-Podcast, den ihr wo findet?
In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und dort findet ihr auch unseren heutigen Podcast-Tipp. Der Podcast heißt Das Wissen, ist der SWR-Podcast über gründlich recherchierte Hintergründe, garantiert nicht durch NotebookLM ersetzbar. Geht um die unterschiedlichsten Themen, aktuelle, wissenschaftliche, politische, gesellschaftliche und so weiter. Das Wissen findet ihr täglich in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Das Wissen. Hallo, ich bin Sonja Striegel von Das Wissen, der Podcast. Jeden Tag haben wir eine halbe Stunde für euch. Interessante Hintergründe.
Ich habe Patienten, die alleine essen müssen, weil sie die Geräusche ihrer Kinder nicht ertragen.
Überraschende Ansichten.
Der Lux ist ein Arschloch sowieso.
Wichtige Erkenntnisse.
Wenn Energie kristallisiert zu Materie, kommt gleich viel Materie und Antimaterie heraus.
Drängende Fragen. Was spricht dafür? Was dagegen, dass ein Windrad ein Auerhuhn tatsächlich stört? Historische Ereignisse.
Mr. Gorbatschow, tear down this wall.
Das Wissen. Das sind gut recherchierte Geschichten aus unterschiedlichsten Gebieten, zum Beispiel Medizin.
Ich habe Herpes gekriegt, ich habe Hautausschläge gekriegt und ich konnte diese ganzen Symptome nicht mehr einordnen.
Und Klimaschutz.
Solarenergie ist weltweit mit Abstand die günstigste Energieform.
Oder auch bewegende Biografien.
The audience has been my only friend.
Das Publikum ist bis heute mein einziger Freund. Das Publikum hat es mir möglich gemacht, zu sprechen, zu singen und lebendig zu sein.
Das Wissen könnt ihr in der ARD-Audiothek hören und überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört.